Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, für die, wo da eine Bibel dabei haben, möchte ich gern jetzt die Lesung vornehmen, und zwar in den... Ich habe was vergessen. Unsere Predigt findet heute durch unseren Bruder Jakob Czanke statt. Die habe ich total vergessen anzukündigen. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf, dass der Herr ihm viel Weisheit und Gnade gibt. Ja, zu der Sprüche 2, 1 bis 8. Mein Kind, so du willst meine Rede annehmen und meine Gebote bei dir behalten, dass dein Ohr auf Weisheit achtet und dein Herz mit Fleiß dazu neigest, ja, so du mit Fleiß danach rufest und darum betest, so du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen, als dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Er lässt den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen und behütet die, so recht tun, und bewahrt den Weg seiner Heiligen. Ja, liebe Geschwister, lasst uns miteinander aufstehen zum Gebet. Oh Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass du uns auch heute hier zusammengebracht hast, um dein teures Wort anzuhören. Nicht nur anzuhören, es in unser Herzen durchgehen zu lassen, hineinzurutschen lassen, in unseren Verstand hineingehen zu lassen. Wirke du es, bewirke es, dass dein teures Wort, auch heute, was wir hören, Veränderung schenkt in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden. Du weißt, wir haben großen Mangel, mehr oder weniger, aber immer noch großen Mangel. Und ich denke, solange wir hier sind auf dieser Erde, immer noch. Und wir brauchen dich, Herr. Und wir wollen dir so herzlich danken auch für dieses Wort. Du bist der Weisheit, die Weisheit. Und der Weisheit Anfang ist, dich zu erkennen. Und ja, Herr, wir wollen dich, dass du uns lenkst und leitest. Wir wollen, dass du uns führst auf deinen Wegen. Wir wollen, dass du uns behütest, wie du uns zugesagt hast, wenn wir auf deinen Wegen gehen. Wir wollen dir so herzlich dafür danken, zurückblicken und sagen, ja, du hast es so wohl mit uns gemacht, so wohl gemeint. Du hast uns herausgerissen von dem Weg, der da ging, in die Hölle. Du hast, ja, wie bei Biliam, Herr Jesus, hast du den Engel gesandt, um ihn zu verhindern, dass er nicht das Volk Gottes verfluchen soll. Hast du ihm, Herr, einen Engel gesetzt? Der Esel hat es gesehen, Biliam hat es nicht gesehen. Und Herr, wir wollen dir danken, dass du uns auf diesem Weg zum Abgrund uns begegnet bist und wir dich erkennen durften, allein durch dich, allein durch dein Wort, allein gewirkt durch den Heiligen Geist, allein durch dich, Herr Jesus. Wir wollen dir alle Ehre geben. Was ist das für ein wunderbares Segen? Was ist das für ein wunderbares Geschenk? Diese unaussprechlich große Liebe, die du zu uns hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir wollen dir so herzlich dafür danken und wir flehen dich, schenke, dass dein Wort Frucht bringt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen Sonntag lesen wir aus Kolosser 2 die Verse 1 bis 3. Kolosser 2, die Verse 1 bis 3. Ich will aber, schreibt der Apostel Paulus hier an die Geschwister in Kolosse, dass ihr wisst, welch einen großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Denn ich will, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr wisst, welch große Mühe ich für euch habe und die in Laodicea und all die anderen, die mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Mit diesem Vers greift Paulus auf den vorausgehenden Vers 29 von Kapitel 1 zurück. Wir erinnern uns vielleicht, dort hatte er schon vom Kampf bis zur Erschöpfung gesprochen. Und diesen Kampf kämpft er gemäß der Wirksamkeit des Christus, der mit seiner Kraft in Paulus wirkt. Also ganz wichtig, auch für uns, er kämpft diesen Kampf nicht aus seiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft Gottes, aus der Kraft unseres Herrn Jesus, der in ihm durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist. Ziel dieses Kampfes ist, wir erinnern uns, dass jeder Christ, auch die in Kolossee, in Christus vollkommen dargestellt wird. Heilig, tadellos, unsträflich, ohne den kleinsten Makel, vollendete Edelsteine zur Ehre Gottes. Das alles sind wir nicht durch uns, aber eben in Jesus. So soll's sein. Wir sehen an alledem, was der Paulus hier betont, Arbeit für Jesus ist kein Kinderspiel. Sie erfordert vielmehr unseren ganzen Einsatz. Damit, dass Gemeinde entsteht, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, fängt die Aufgabe ja erst richtig an. Jetzt gilt es, diese Menschen einerseits vor Fehlentwicklungen zu bewahren, andererseits sie zu einem tiefen geistlichen Leben mit Jesus anzuleiten. Von großer Mühe spricht der Apostel Paulus da von einem gewaltigen Kampf. Wir kennen es aus der Gemeinde, es bringt eben jeder auch so sein eigenes Päckchen mit, seine Biografie, seine Persönlichkeit. Und da ist nicht alles ganz rund und glatt, sondern da gibt es Ecken und Kanten und manche Stacheln. Und das macht uns manchmal ganz schön zu schaffen. Und das führt eben dann zu diesem Kampf, den wir auch mit großer Mühe, insbesondere dann natürlich auch in dieser gottfeindlichen Welt, zu kämpfen haben. Und der Apostel Paulus will, dass die Korinther wissen, dass er diesen Kampf für sie nicht scheut, sondern in ganzer Hingabe auf sich nimmt. Das sind sie ihm wert, obwohl er sie nie gesehen hat. Das kommt jetzt in den nächsten Versen. Das gilt nicht nur für die Kolosser, sondern auch für die Geschwister in Laodicea und andere, von denen er sagt, die ihn nicht von Angesicht kennen. Er sie umgekehrt logischerweise auch nicht. Einige Handschriften fügen nach Laodicea noch und denen in Hierapolis dazu. Alle diese drei Orte liegen ganz nah beieinander, also Laodicea und Hierapolis etc. Wir sehen, Paulus ist im Kampf um Geschwister, die keine Früchte seiner Missionsarbeit sind, die ihn noch nie von Angesicht gesehen haben und dennoch liegen sie ihm am Herzen. Dennoch kämpft er für ihre Vollendung. Und das ist nötig, denn dieser Vollendung drohen ernste Gefahren. Die Hauptgefahr, um die es dabei geht, ist die Meinung, in Jesus Christus nicht alles zu haben. Und deshalb lautet das Thema der heutigen Predigt auch Jesus allein. Jesus allein, ganz einfach. Das ist die klare Botschaft der Bibel. Alles in Jesus, Jesus allein. Wo jemand der Meinung ist, auch andere Religionen könnten zu Gott, zum Heil, zur Erlösung führen. Auch aus anderen Religionen könnte Bereicherndes für den christlichen Glauben gekommen. Liebe Geschwister, der betreibt einen Totalverrat am christlichen Glauben. Der betreibt einen Totalverrat an Jesus, am Sohn Gottes und an dem Heil, das er für uns vollbracht hat. Die Vorstellung, anderes zu brauchen als Jesus, gefährdete auch damals vor 2000 Jahren schon die Einheit der Gemeinde. Und das ist eines der Grundprobleme der Gemeinde Jesu bis heute. Durch solche falschen Lehren wird der Leib Christi gespalten, die Einheit wird zerstört. Und damit gefährdet eine solche Spaltung auch den Reichtum der Gemeinde, den sie in Jesus hat. Es ist also ein Kampf, den der Apostel Paulus da führt, der darum geht, die Gemeinde Jesu bei der biblischen Wahrheit und im Reichtum in Christus zu halten. Paulus nennt deshalb mehrere Anliegen, die ihm für die Geschwister in Kolossae und in den umliegenden Gemeinden wichtig sind. Es sind im Grunde 5. Er sagt erstens, damit ihre Herzen getröstet werden. Zweitens, dass sie vereinigt werden in Liebe. Also um Einheit geht es, in Liebe. Drittens, zu allem Reichtum an der Gewissheit, eine vollkommene Gewissheit. Viertens, um das Verständnis der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Und das alles ist fünftens in Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wir können also sagen, 5 Anliegen seines Kampfes nennt Paulus hier in diesen Versen 2 und 3. Trost, Liebe, völlige Gewissheit, Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das in Jesus ist, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und mit diesen 5 Anliegen hat Paulus vor allem 2 Ziele vor Augen, nämlich erstens die Einheit der Gemeinde in Liebe und zweitens die Erkenntnis, dass wir in Christus alles haben. Die Einheit in Liebe und die Erkenntnis, dass wir in Jesus alles haben. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, die Einheit der Gemeinde. Wir haben festgestellt, diese Einheit ist durch falsche Lehre zerrissen. Mangelnde Einheit ist leider geradezu auch das Kennzeichen der Gemeinde Jesu heute. Es wird zwar viel auf Einheit und Ökumene gemacht, seit Jahren ganz wichtige, ganz große Schlagwörter, aber wahrscheinlich ist dem aufmerksamen Beobachter schon aufgefallen, je mehr hier von Einheit und Ökumene geredet wird, umso mehr wird in Wirklichkeit der Leib Christi zerspalten. Auch die Evangelikalen überschlagen sich seit Jahren, mittlerweile seit Jahrzehnten, vor lauter Einheitsgefaseln und Einsaktionen. Dabei aber wird eben der Leib Jesu durch falsche Lehre immer mehr zerrissen und immer tiefer gespalten. Ein ganz neues Beispiel dafür ist zum Beispiel, soweit ich es mitbekommen habe, die Abspaltung der Brüdergemeinden aus dem sogenannten Baptistenbund. Baptisten- und Brüdergemeinden, Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden offiziell genannt. So habe ich neulich gelesen, dass sich nun die ganze Gruppe der Brüdergemeinden mit meines Wissens über 100 Gemeinden und an die 7.000 oder 9.000 Geschwistern, die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf, aber ungefähr in dieser Größenordnung, von diesem Bund trennen wollen. Warum? Weil die biblische Lehre nicht mehr gegeben ist, weil man die Jungfrauengeburt dort leugnen kann. Man kann Frauen gegen Gottes Wort als Pastorinnen anstellen, in die Gemeindeleitung berufen, man kann Homosexuelle segnen und, und. Also die biblischen Normen werden mehr und mehr aufgeweicht und die Einheit des Leibes Christi wird dadurch verlassen und zerstört. In diesem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass möglicherweise 80 Gemeinden aus dem Bund freier evangelischer Gemeinden ebenfalls am Überlegen sind, ihren Bund zu verlassen und sich möglicherweise mit den Brüdergemeinden zu einer neuen Gemeinschaft zusammenzufinden, in der doch wieder etwas mehr Bibeltreue gewährleistet sein sollte. Eines der aktuellen Beispiele, wie falsche Lehre den Leib Jesu spaltet, Trennung auch notwendig macht, denn was hat Christus zu schaffen mit Belial, mit dem Satan? Nix. Und da, wo Christus und seinem Wort nicht mehr gehorcht wird, hat schon Luther gesagt, ist es um der Seelenseligkeit willen nötig, sich von einer solchen falschen Kirche, einer solchen falschen, nur noch angeblichen christlichen Gemeinde zu trennen. Also falsche Lehre führt notwendigerweise zum Ende von Einheit, zur Spaltung, zur Trennung. Und das geht durch die Kirchengeschichte zurück. Wir haben es aktuell auch schon längst bei den Methodisten, die tief gespalten sind durch Bibelkritik. Wir sehen es in der römisch-katholischen Kirche durch die Abspaltung der Anglikaner. Schon 1000 vor Christus die orthodoxen Kirchen im 19. Jahrhundert. Die Entstehung der altkatholischen Kirche aufgrund der unbiblischen Papst- und Mariendogmen und so weiter und so fort. Wir können die Geschichte der Christenheit durchgehen. Es ist leider eine Geschichte von Spaltungen aufgrund falscher Lehre. Im Luthertum in Deutschland haben wir neben den lutherischen Landeskirchen aufgrund deren Abfall mindestens noch die SELG, die selbstständig evangelisch-lutherische Kirche, und die ELFK, die evangelisch-lutherische Freikirche. Und es ist auch dort die Frage, wie viel falsche Lehre auch hier möglicherweise schon am Eindringen ist. Bei der SELG weiß ich da brennen heftige Kämpfe um ein bleibendes biblisches, eine bleibende biblische Orientierung, auch etwa in der Frauenfrage. Ich weiß gar nicht, was da im Moment genau der Stand ist. So sehen wir, wie falsche Lehre immer und immer wieder und in diesen Tagen immer heftiger die Einheit des Leibes Christi bedroht und zerstört. Die angebliche Einheit in Vielfalt bewahrt eben in Wirklichkeit nicht die Einheit in Jesus, sondern zerstört sie. Und es ist eben ein Unterschied, ob wir in Jesus sind oder in einer vermeintlich bunten Vielfalt. Und wir sehen es sowohl im kirchlichen, religiösen Bereich wie auch im politischen Bereich. Wenn so viel von bunter Vielfalt die Rede ist, in Wahrheit ist doch alles nur ein dunkelgrauer Einheitsbrei. In Wahrheit geht es darum, eine genormte, vermeintliche Vielfalt und Toleranz zu diktieren, und alles, was sich links und vor allem rechts davon bewegt, ist natürlich pfuibä, ist extremistisch und so weiter und zutiefst abzulehnen. Ich sage immer wieder, vor allem die Maler haben es da leicht, ein bisschen Farbenlehre genügt. Wenn ich verschiedene Farben alle miteinander in einen Topf schmeiße und rühre kräftig um, was kommt dabei raus? Kommen da dabei 99 verschiedene neue Farben raus? Nein, in diesem einen Topf habe ich nur noch ein Bundeseinheit, nur noch ein tristes Einheitsgrau. Und genau das erleben wir im religiösen wie auch im politischen Bereich. Falsche Lehre, eine Vielfalt der Lehren anstatt einer Einheit in der Wahrheit, ist an sich immer schon ein Zeichen der Lieblosigkeit. Da sollten in diesen Tagen dringend die Bedenken, die den Leib Jesu durch falsche Lehre spalten und die Liebe dabei gegen die Wahrheit ausspielen. Liebe Geschwister, Liebe kann niemals gegen die Wahrheit stehen. Denn wer den anderen liebt, der möchte ja, dass dieser auf dem Weg der Wahrheit das Ziel erreicht und nicht irregeführt wird durch Unwahrheit und am Ende im ewigen Verderben endet. Wer durch falsche Lehre den Leib Christi spaltet, zeigt allein dadurch schon, dass die geschwisterliche Liebe nicht in ihm ist. Sonst würde er eine solche Spaltung, wenn schon nicht um der Wahrheit, so doch um der Liebe willen unterlassen. Falsche Lehre offenbart den lieblosen Geist der Empörung gegen Gott und den Nächsten. So haben die Spalter auch in Kolosse und den umliegenden Gemeinden durch ihre falsche Lehre bereits ein böses Werk angerichtet. Die Herzen der Geschwister sind über die Auseinandersetzungen und die Spaltung betrübt und müssen getröstet werden. Und das ist deshalb auch das erste Anliegen des Apostels Paulus in dieser Situation. Wir können sagen, das ist überhaupt sein eigentliches Anliegen, das sich in den weiteren Punkten konkretisiert. Denn wie geschieht ein echter geistlicher Trost? Nicht etwa dadurch, dass man mit billigen Parolen kommt, so nach dem Motto, man muss halt vergeben. Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Man muss auch mal fünfe gerade sein lassen und Kopf hoch, das wird schon wieder. Solche und ähnliche Parolen helfen nicht weiter. Falsche Lehre hat die Einheit zerstört und dadurch die Herzen betrübt. Ein rechter Trost, der kein billiger Trost sein will, der muss das Übel an der Wurzel packen. Die Wahrheit muss wieder auf den Thron, und genau das ist der Trost, den Paulus den betrübten Herzen jetzt spendet. Die Bibel zeigt hier auf, was wirklich hilft. Das Geheimnis echter Liebe, das Geheimnis eines gemeinsam gelingenden Weges in der Gemeinde Jesu heißt Christus. Ganz einfach Christus. Zusammengehalten, vereinigt in der Liebe sollen die Geschwister sein, so schreibt der Paulus, damit ihre Herzen getröstet werden, miteinander verbunden in Liebe. Liebe aber ist in der Bibel eben nicht nur keine gefühlsduselige Angelegenheit. Liebe hat vielmehr einen klaren Grund, festes Fundament und ein klares Ziel, nämlich die Erkenntnis Christi. Und deshalb fährt Paulus fort, und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert zu werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus. Also das Geheimnis, das erkannt werden soll, der ganze Reichtum, das ist Jesus. Da, wo Menschen auf Jesus sehen, da, wo sie nichts sehnlicher wollen, als seinen Weg gehen, als seinen Willen zu tun, da ergibt sich die Einheit eigentlich von selbst. Wo alle auf den einen Herrn schauen, da haben wir ein gemeinsames Ziel und da sind wir auf einem gemeinsamen Weg. Und es ist interessant, wie sich Paulus auch hier wieder einmal geradezu sprachlich überschlägt, um die Wichtigkeit der rechten Erkenntnis zu betonen. So wie er es schon in Kapitel 1, Vers 23 getan hat, als er den Kolossern eingebläut hat, ja, nicht vom Fundament des Glaubens auch nur einen einzigen Millimeter sich wegrücken zu lassen. Und so bläut er ihnen hier und uns mit ihnen ein, die Notwendigkeit einer klaren und gewissen Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Mit drei verschiedenen Begriffen spricht er von diesem Reichtum, der uns das Geheimnis Gottes offenbart. Der erste Begriff ist die Gewissheit. Eigentlich ist das wörtlich die Fülle. Gemeint eben eine volle Überzeugung, eine völlige Gewissheit einer Sache. Zweiten Begriff ist das Verständnis. Der Verstand, den Gott uns gegeben hat, die Auffassungsgabe, wörtlich heißt der Begriff eigentlich ein Zusammentreffen, Synesis, eine Vereinigung. Wenn uns jemand für dumm verkaufen will, liebe Geschwister, dann sagen wir ihm manchmal, ich kann doch auch noch selber eins und eins zusammenzählen. Darum geht es hier. Eins und eins zusammenzählen. Und damit zu einer logischen Schlussfolgerung, Erkenntnis kommen. Damit sagen wir dem anderen, ich bin doch nicht dumm und lass mich doch auch nicht einfach für dumm verkaufen. Ich kann doch aus dem, was ich wahrnehme, erkennen, was da wirklich läuft. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel aus unserer Umwelt, die vielgerühmte Windkraft. Die soll ja gut für die Umwelt sein und gegen die Klimaerwärmung. Jetzt wissen wir aber, wenn wir uns ein kleines bisschen damit befassen, was für ungeheure Mengen an umweltschädlichem Beton, was für gewaltige Mengen an Stahl allein schon für ein solch riesiges Fundament für ein Windrad benötigt werden. Und je größer die Dinge heute werden, umso gigantischer müssen natürlich auch diese Fundamente sein, damit die das Ding halten, und umso mehr Beton und mehr Stahl muss natürlich dafür auch verbraten werden. Wir wissen, wie viele Mengen an kostbarem Balsaholz aus den Tropen in den Flügeln dieser Windräder innen verarbeitet werden und vieles mehr. Wir wissen, wie viele Vögel durch diese Windräder geschreddert werden, von den Milanen bis hin zu den Seeadlern. Fledermäuse, Insekten in unzählbarer Art, Zahl und was dafür an Bäumen gefällt werden muss, bis hin zum Reinhardswald. Das alles stört die angeblichen Natur- und Klimaschützer nicht. Das Klima, was mit CO2 und mit Sauerstoff und allem anderen drum und dran zu tun haben, scheinen die Herren und Damen alle gar nicht zu interessieren. Das längst nachgewiesen ist, dass im Windschatten der Windräder die Erde austrocknet und erhitzt wird und die Windräder in Wirklichkeit ihrerseits aktiv zur Erderwärmung beitragen. Liebe Geschwister, das sind alles solche Punkte, eins und eins zusammenzählen. Die sehen wir, mit dem sollten wir uns ein bisschen als aufmerksame Zeitgenossen befassen. Und dann zählen wir alle diese Faktoren zusammen. Und dann sagen wir den Freunden, liebe Leute, wenn ihr mir jetzt erklären wollt, dass das alles was mit Umweltschutz zu tun hat und dass das alles notwendig wäre, um die angebliche Klimaerwärmung zu stoppen, ich lasse mich doch nicht für dumm verkaufen. Ich kann doch eins und eins zusammenzählen. Synesis, Verstand. Auffassungsgabe. Genau das meint dieser Begriff, den der Paulus hier verwendet, dass wir die Dinge hier natürlich im Geistlichen, die wir wahrnehmen, in richtiger Weise zusammenfügen und so zur richtigen Erkenntnis kommen. Und das ist dann der dritte Begriff, die Epignosis. Ich erwähne auch hier den griechischen Begriff, der ist zusammengesetzt und verstärkt. Die Epignosis, schon allein die Gnosis, ist die Erkenntnis. Die Epignosis ist nun die alles durchdringende und alles erfassende Erkenntnis, also die ultimative Steigerungsform. Die hält Paulus bewusst der Gnosis entgegen, die viel auf sich hält. Die Gnosis war damals eines der zentralen Probleme und einer der großen Angriffe auf die Christenheit. Eine falsche Lehre, die diesen Namen hatte. Und dieses Problem besteht seit einigen Jahren auch in unserer Zeit wieder bei vielen Menschen. Man wird sagen müssen Jahrzehnten und mehr. Man kommt mit allen möglichen Arten angeblicher Erkenntnis, angeblichen Geheimwissens, um eine Bewusstseinserweiterung der Menschen herbeizuführen. Aber eine solche Gnosis, eine falsche Erkenntnis, verdunkelt in Wirklichkeit den Reichtum, den wir in Jesus schon haben. Nämlich den ganzen Reichtum. Da brauchen wir nicht mehr. Und das ist der zweite Punkt der heutigen Predigt. Unser Reichtum in Jesus, in ihm ist alles, was ich brauche. Da sagt uns Vers 3, in ihm, nämlich in Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Paulus betont das im Widerspruch gegen Lehren, die meinen, es gäbe noch andere wesentliche Erkenntnisquellen außer Jesus. Das war eben damals, vor 2000 Jahren, schon diese erwähnte Gnosis. Eine Lehre, die viel mit der Esoterik und dem New Age der heutigen Tage gemeinsam hat. Die Gnostiker waren dabei sogenannte Dualisten. Sie fassten die Welt und alles, was in ihr ist, in zwei gegensätzliche Prinzipien. Auf der einen Seite stand das Gute, das dem geistigen, nicht materiellen Bereich angehört, auf der anderen Seite das Böse, das materielle Universum. Gott selbst war das vollkommen Gute, das rein Geistige. Er hatte nichts mit dieser materiellen Welt zu tun. Niemals würde er sich durch eine Berührung mit dieser materiellen Welt verunreinigen. Nein, diese materielle Welt, also wie wir uns heute sehen, die ganze Schöpfung miteinander, war in dieser Lehre eine Art Betriebsunfall. Zu dieser Materialisation hätte es gar nie kommen dürfen. Durch Entfernung von diesem rein geistigen und vollkommen guten Gott sind durch sogenannte Emanation neue Wesen entstanden, durch Ausflüsse aus dieser Gottheit. Und die ersten, die noch ganz nah dran waren, die sind in ihrer Art noch ganz göttlich. Aber je weiter sich solche neuen Emanationen von Gott entfernen, von ihm wegfließen, umso mehr degenerieren sie, sie verlieren immer mehr Gutes und gleiten immer mehr ins Böse ab. Irgendwann ist der Bruch gekommen, das am weitesten vom göttlichen Ursprung entfernte Wesen ist aus dem rein geistigen in den physisch-materiellen Bereich hinabgestürzt. Auch an diesen Elementen ist noch Göttliches. Sie sind ja aus Gott herausgeflossen. Sie haben ihren Ursprung in Gott. Aber es ist nun gefallene göttliche Existenz. Wir sehen das in der heutigen Esoterik, wenn nach dem göttlichen Kern in uns gesucht wird. Ich bin Gott. Ich muss mir das nur wieder neu klar und bewusst machen und das Göttliche in mir zur Entfaltung bringen. Gott Jahwe selbst, der Ich Bin des Alten Testaments, ist nach dieser Lehre ein gefallener Gott, der im Gegensatz zum Guten steht. Kennen wir aus der heutigen Esoterik, aus vielen heutigen neuheidnischen Strömungen, die sich zum Teil auch christlich nennen und zum Teil auch in den christlichen Randbereich weit hineingedrungen sind, dass man den Gott des Alten Testaments verteufelt, dämonisiert, das ist der böse Demiurg, der die Welt geschaffen hat und, der da Kriege und alles Mögliche gut geheißen hat. Und man konstruiert einen Gegensatz zwischen diesem Gott Jahwe des Alten Bundes und Jesus im Neuen Bund, im Neuen Testament. Auf das Gute dagegen beruft sich Jesus nach dieser Lehre. An Jahwe, dem Gott des Alten Testaments, vorbei kam ein Funke des Pneuma, des göttlichen Geistes in den Menschen. Also da haben quasi so das göttlich Gute, das rein Geistige hat da quasi den alten bösen Jahwe-Gott umkreist irgendwie, überlistet und da nun einen göttlichen Funken in den Menschen hineingebracht. Aber dieser göttliche Lichtfunke muss nun geweckt und zur wahren Erkenntnis unserer Herkunft geführt werden. Ich führe das etwas breiter aus, damit wir ein Gespür dafür bekommen für entsprechende Strömungen und Irrlehren in der heutigen Zeit, etwa Esoterik, auch bei Rudolf Steiner, wenn hier von göttlichen Lichtfunken oder vom Christusimpuls geredet wird, dann tun wir gut daran, diese falsche Lehre im Hinterkopf zu haben. Die Lehren der Esoterik, Rudolf Steiners und so weiter sind im Grunde nichts anderes als neue Varianten dieser alten Irrlehre, gegen die die Apostel schon vor 2000 Jahren mit scharfen Worten zu Feld gezogen sind. Für diese Anhänger der Gnosis war es eine absurde Vorstellung, Gott sei Mensch geworden. Aber das eben ist der Kernpunkt, die Kernbotschaft der Bibel, wie es auch in den Glaubensbekenntnissen der Christenheit von den Tagen der Apostel bekannt wurde. Gott wird Mensch in Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, aber eben nicht nur wahrer Mensch, sondern auch ganz und gar wahrer Gott. Für diese Gnostiker undenkbar. Ebenso war es undenkbar, dass der gute und vollkommen rein geistige Gott etwas mit dem Leben der Erdenwesen zu tun haben wollte. Wie aber kann nun der Mensch dann in eine Beziehung zu Gott treten? Für den Gnostiker war Gott selbst fern und unzugänglich. Zugang zu ihm konnte der Mensch lediglich über Zwischenwesen bekommen, die zwischen Gott und Materie vermitteln. Wir sehen da wieder ganz viele Entsprechungen und ähnliche Vorstellungen im Heidentum, Schamanismus, Esoterik, New Age, Rudolf Steiner. Durch die Hilfe dieser Geistwesen, Krafttiere und wie man die alle heute dann nennt in der Esoterik etc., die in Wahrheit nichts anderes sind als satanische Dämonen. Aber durch diese Wesen soll nun der Mensch den göttlichen Lichtfunken, den Christusimpuls entdecken und stärken. Und durch die Loslösung vom irdisch-materiellen, durch Meditation zum Beispiel, alle möglichen Übungen des Yoga etc., soll er wieder zum rein Geistigen gelangen. Jesus ist in dieser Lehre nicht der Erlöser, er ist noch ein Helfer auf dem Weg der Selbsterlösung. Auch die ganze Lehre vom Karma und den Wiedergeburten gehört dazu. Und wir sehen da auch, liebe Geschwister, die Nähe etwa zur katholischen Kirche, in die viele dieser heidnischen Gedanken eingedrungen sind. Ablasshandel und so weiter, gute Werke, man muss jetzt gucken, dass man durch bestimmte Dinge wieder den Zugang zu Gott selber schafft. Mittendrin steht natürlich auch die römisch-katholische Kirche als das vermeintliche Ursakrament mit Maria, mit den Heiligen, die alle erst wieder den Zugang zu Gott schaffen und möglich machen müssen. Die katholische Kirche hat im Grunde genommen den Vorhang zum Allerheiligsten, der den Christus zerrissen hat durch seinen Tod am Kreuz, sorgfältig von unten nach oben wieder komplett zugenäht und gesagt, nein, 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 du alleine kommst so zum himmlischen Vater gar nicht, also an uns, der römisch-katholischen Kirche vorbei, an den Heiligen, an Maria, am Papst führt kein Weg. Nein, nein, also wir sind die entscheidenden Heilsmittler, an denen du nicht vorbeikommst. Ganz dramatisch übrigens auch, ganz bildhaft in der orthodoxen Kirche mit der Ikonostase, mit dieser Bilderwand von heiligen Ikonen, vermeintlich Heiligen, die ganz real das Allerheiligste, quasi das Heilige, in dem der Priester wirkt, hinter der Ikonostase vom sogenannten profanen Raum, in dem sich die übliche Gemeinde versammelt, abtrennt. Auch da wurde ganz real im Grunde genommen die Trennwand zwischen Gott und der Gemeinde wieder aufgerichtet. Liebe Geschwister, das alles sind Spielarten ein und derselben satanischen Irrlehre, die letztlich nur ein Ziel hat, den Menschen im Verderben zu halten und Christus die Ehre zu rauben. Demgegenüber betont Paulus und das ganze Neue Testament, wir brauchen nichts anderes als Jesus. Wir brauchen keine andere religiöse Erkenntnis und Erfahrung über Jesus hinaus. Paulus schreibt deshalb in Vers 4, wir greifen ganz kurz noch etwas über unseren Abschnitt hinaus. Ich sage das in aller Deutlichkeit, damit ihr euch von niemandem durch wohlklingende Worte betrügen lasst. Und Vers 8 und 9, lasst euch von keiner Ideologie oder irgendeinem leeren Gerede einfangen. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle, dämonische Mächte und nicht Christus. Paulus bringt es knallhart, glasklar auf den Punkt. Es sind nicht einfach nur irregeleitete menschliche Gedanken. Hinter diesen irregeleiteten Gedanken stehen Mächte, die diese Irreführung bewusst herbeiführen. Dunkle, dämonische Mächte. Darauf kommen wir im Detail in einer späteren Predigt. Heute bleiben wir ganz beim Widerspruch des Paulus gegen diese falsche Lehre. Nein, nein, dreimal nein, brauchen wir nicht. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Es braucht keine Zusätze. Alle sogenannten evangelischen Landeskirchen in Deutschland berufen sich ja auf die Barmer Erklärung. Es ist wichtig, das gerade auch in diesen Tagen zu wissen. Ich glaube nicht, dass sie sich meines Wissens bisher davon losgesagt hätten. Barmer Erklärung. Diese Erklärung wurde auf der ersten Bekenntnissynode Ende Mai 1934 im Wuppertal-Barmen verabschiedet, daher auch ihr Name. Und damit wies die damalige bekennende Kirche gegen die Ideologie des Nationalsozialismus darauf hin, dass die wahre christliche Kirche keine andere Offenbarungsquelle anerkennen kann als Jesus allein. Hintergrund war, dass der Österreich-Import, der damals viel Unheil angerichtet hat, sich ja häufig auf die Vorsehung berufen hat und auch auf alle anderen möglichen germanischen und sonstigen Erkenntnisse und religiösen Ansätze, die man dann wieder ins Christentum mit integrieren und damit natürlich aber auch das Christentum komplett in seiner Substanz verfälschen wollte. Und demgegenüber wiesen eben die Väter der Barmer Erklärung der bekennenden Kirche damals darauf hin, ich zitiere jetzt wörtlich: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Das eine Wort Gottes. Ein anderes gibt es nicht, ein anderes brauchen wir nicht. Und sie fahren fort, wir verwerfen die falsche Lehre, ganz wichtig. Ein echtes, klares Bekenntnis sagt immer nicht nur, wofür es ist, es sagt immer auch, was sich mit diesem Wofür nicht mehr verträgt, wo die Grenze dieses Wofür ist. Es sagt nicht nur Ja, das glauben wir, es sagt notwendigerweise auch Nein, das glauben wir nicht, das lehnen wir als falsche Lehre ab, das verwerfen wir. Und deshalb die Fortsetzung, wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte, eben die vom österreichischen Import so gerne zitierte Vorsehung, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Wort anerkennen. Nein, müssen wir nicht. Wir haben das eine Wort, Jesus Christus, in der Heiligen Schrift vollkommen irrtumslos uns überliefert. Mehr brauchen wir nicht. Besser und klarer als damals in der Barmer Erklärung kann man es eigentlich gar nicht sagen, würden sich die sogenannten evangelischen Landeskirchen in Deutschland doch nur daran halten. Wie viel Segen läge auf diesen Kirchen und nicht der Fluch der Gottlosigkeit, den wir allenthalben wahrnehmen. Außer Jesus brauchen wir nichts. Jesus allein genügt. Grob zusammengefasst hat der ganze Kolosserbrief deshalb nur ein einziges Thema, Christus, die Blickrichtung auf ihn. Weil in ihm alles ist, was wir brauchen, weil wir in ihm alles haben, unser ganzer Reichtum liegt in Jesus. Liebe Geschwister, ich musste da schon vor Jahren bei der Vorbereitung und beim Nachdenken über dieses Bibelwort an eine Schatzkarte denken. Bei Schatzkarten geht es ja auch um das Entdecken von Geheimnissen, um das Heben von verborgenen Schätzen und Reichtümern. Und jetzt die spannende Frage an euch, denkt mal kurz drüber nach, was gibt es normalerweise, soweit mir bekannt ist, auf mehr oder weniger ausnahmslos jeder Schatzkarte? Stellt euch mal so eine Schatzkarte im Bild vor, glaube ich, in der Schatzinsel, uralter Film, wo es um das Heben eines solchen Schatzes geht, damals noch in Schwarz-Weiß, kam doch so eine Schatzkarte schätzungsweise auch vor. Kennen Sie sicher auch aus vielen anderen Filmen, so eine Schatzkarte. Da ist irgendwo eine Insel, eine Landschaft eingezeichnet mit irgendwelchen Bäumen, Höhenzügen und Ähnlichem, vielleicht Flüssen etc. Und der wichtigste, der zentrale Punkt, dem die ganze Aufmerksamkeit gilt, das ist ein Kreuz. Das ist ein Kreuz, das den Ort markiert, an dem alle Reichtümer verborgen liegen, an dem der Schatz vergraben ist. Ist das nicht interessant, liebe Geschwister? Ein Kreuz. Und dieses Kreuz kennen wir. Das ist Jesus, der für uns gestorben ist und der für uns an diesem Kreuz das Heil vollbracht hat. Der Mann, in dem alle Schätze, alle Reichtümer verborgen sind. Ich vermute sehr stark, dass Gott das in der Kulturgeschichte der Menschheit ganz gezielt so gesteuert hat, dass das Kreuz den Ort markiert, wo der Reichtum zu finden ist, die Schätze. Man hätte ja auch einen Pfeil nehmen können oder einen Kreis oder irgendwas anderes. Also ein Pfeil hätte es mindestens auch so präzise markiert wie ein Kreuz, aber in der Regel ist ein Kreuz auf den Schatzkarten. In Jesus ist der ultimative Reichtum verborgen. Verborgen. Das heißt nicht, dass man ihn nicht finden könnte, aber der natürliche Mensch, der ohne Gott lebt und dem deshalb der Geist Gottes nicht ist, der sieht diesen Reichtum in Jesus nicht, er kann ihn nicht erkennen, denn äußerlich erscheint Jesus arm und unbedeutend. Man muss graben, man muss dranbleiben an Jesus, um ihn zu entdecken. Und wir können das gut vergleichen mit einer Ehe. Wenn zwei aneinander vorbeileben, was leider auch von den politisch Verantwortlichen zunehmend so gewollt ist, man will natürlich möglichst viel Geld verdienen, möglichst viel Steuern einnehmen, man möchte die Kinder von zu Hause weghaben, sofort in staatliche Obhut, Betreuung, Indoktrination. Deshalb hat man beide Ehegatten nach Möglichkeit auch durch Abschaffung der vollen Witwenrente in die volle Berufstätigkeit gedrängt. Und wenn dann jeder nebenher, neben seiner eigenen Berufstätigkeit, noch so seine eigenen Hobbys und so weiter hat, liebe Geschwister, was bleibt dann noch an Gemeinsamkeit übrig? Wenn beide nach einem anstrengenden beruflichen Alltag nach Hause kommen, 8-Stunden-Tag, und dann muss noch im Haushalt gearbeitet werden, dann muss am Computer noch diese oder jene Verwaltungsarbeit getätigt werden, dann geht er vielleicht noch joggen und sie irgendeinem anderen weiblichen Hobby nach. Und was bleibt dann am Ende eines Tages im Laufe einer Woche an Gemeinsamkeit noch übrig? Wenn also da zwei aneinander vorbeileben, wenn jeder weithin seiner eigenen Wege geht und mit dem anderen nur noch das Allernötigste teilt, dann lernen sie die Reichtümer im anderen nie wirklich kennen. Aber wenn sie zusammenhalten, wenn sie miteinander reden, viel und tief, nicht nur über das letzte Fußballspiel, übers Wetter oder ein paar ähnliche oberflächliche Dinge, sondern wirklich ihr Leben teilen, dann erkennen sie immer mehr, was sie aneinander haben. Und liebe Geschwister, so ist es auch in der Beziehung mit Jesus. Leben wir nur oberflächlich mit ihm. Am Sonntagmorgen eine Stunde im Gottesdienst, vielleicht noch eine Stunde in der Gebets- oder in der Bibelstunde. Und ansonsten machen wir unser eigenes Ding, da bleibt uns Jesus blass und bedeutungslos. Aber wenn wir uns ganz auf ihn einlassen, dann erkennen wir immer mehr, in ihm liegen wirklich alle Schätze, alle Reichtümer. Auch hier fällt wieder auf, die Bibel redet oft ganz maßlos. In nicht mehr überbietbarer, in nicht mehr steigerbarer Form. Alle, mehr gibt's nicht. Liebe Geschwister, nehmen wir das mit heim und lassen wir unser Leben in der Gnade Gottes und durch seinen Heiligen Geist mehr und mehr davon geprägt sein. In Jesus und in Jesus allein liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. In ihm haben wir alles. Und diesen Reichtum, den wir in Jesus haben, den dürfen wir in der Kraft Gottes und seines Heiligen Geistes den Menschen um uns herum auch glaubhaft vorleben. Dass die Freude an Jesus viel mehr ist als alles, was die Welt an Freuden zu bieten hat. Und auch die Ruhe, der Friede, die Gelassenheit, die in Jesus auch mitten in diesen Tagen in uns sein kann und aus uns hoffentlich glaubhaft auch immer wieder herausströmt in die Welt hinein. Amen.
Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und dem Herrn danken. Ja, wir wollen dir danken, Herr Jesus, dass du unser Fels und Heil bist. Du bist unser Fundament. Und wir wollen dir danken, auch wie wir es jetzt wieder gesungen haben. Du bist unser Anker, an dem wir uns festhalten. Ja, du uns festhältst. Du bist unser Herr und Erlöser, der uns lieb hat. Und weil du uns lieb hast, hast du dein Leben hingegeben an unsere Stadt. Dein Blut vergossenen an unsere Stadt. Dein Leib, du starbst für uns. Wir wollen dir so herzlich dafür danken. Ein für allemal hast du dieses gelöst. Wir wollen dir so herzlich danken, dass du auch einen Weg geschaffen hast. So wie Sündigen hast du gesagt. So bist du treu und gerecht, dass wir unsere Sünden bekennen und wir zu dir kommen können. Du als hoher Priester sitzt zu Rechten Gottes, der du einstehst für unsere Schuld. Ich danke dir so herzlich, dass wir das immer wieder von Neuem zu dir kommen können. Du verstehst uns nicht. Du willst, dass wir zu dir kommen. Wir haben dich lieb, Herr Jesus. Und ich bitte dich, schenk uns die Kraft, auch heute und die kommende Zeit zu wandeln. Dir nach. Amen. Ja, wir bleiben stehen und beten noch gemeinsam das Vaterunser.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns ja nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geh hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.